Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und heute darf ich euch ein Gespräch präsentieren, das am Ende einer kleinen Recherche stand, eine Recherche, die mich sehr beschäftigt hat und über die ich noch viel nachgedacht habe. Und zwar hole ich mal ganz kurz aus. Das ist eigentlich auch schnell erzählt, vor ein paar Wochen, jetzt zum Zeitpunkt diese Anmoderation, na, das stimmt gar nicht, vor ein paar Tagen, ehrlich gesagt. Naja, wie auch die, also kürzlich. So, kürzlich hat der fantastische Retro-Spiele-Podcast Stay Forever im Rahmen seines monatlichen Newsletter-Magazins Insider, dem Stay Forever Insider, die mittlerweile schon traditionelle Auflistung präsentiert von deutschsprachigen Gaming-Podcasts, die sich via Crowdfunding finanzieren. Da waren 20, ich glaube sogar 21 Podcasts gezeigt. Und ich persönlich hatte mich da schon sehr gefreut auf diese Auflistung, weil da ja auch OkCool mittlerweile drauf auftaucht. Dieses Jahr auf Platz 4, freue mich sehr. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um eine Beobachtung, die ich machte, während ich diese Liste studierte. Und zwar fiel mir auf, nach einigem Lesen dieser Podcast-Titel, da fehlt ja eine ganz besondere Art von Podcast, und zwar die, die von Frauen maßgeblich gehostet werden. Mir fiel auf, dass Männer dominieren in diesem Podcast, die da aufgelistet werden, und zwar Frauen und Podcasterinnen auch bei einigen der gelisteten Podcasts mit im Team sind, aber kein Podcast zum Beispiel, wie die Männer ja so viele haben, einer ist, der ausschließlich von Frauen gegründet wurde oder der auch nur überwiegend aus einem weiblichen Team besteht. Und das fiel mir auf und dann dachte ich mir, das ist irgendwie schade. Da fehlt eine große Perspektive in der Welt der Gaming-Podcasts und deswegen machte ich mich mal auf die Suche, denn ich merkte auch in meinem eigenen persönlichen Podcast-Feed zu diesem Anlass dann, zu diesem Moment der Erkenntnis, dass ich selbst auch überwiegend Podcasts höre und folge, bei denen Männer die Mehrheit im Team ausmacht. Und dann habe ich mal losgelegt und hier meine Recherchefingerchen bemüht und nach Podcasts gesucht, nach deutschsprachigen Spiele-Podcasts, in denen nach Möglichkeit das Team ausschließlich weiblich ist oder zumindest von Frauen maßgeblich mitgegründet und mitgeprägt wird. Und so stieß ich dann auf einen Podcast, den ich bisher noch gar nicht kannte, der aber seit Dezember 2024 online und verfügbar und regelmäßig um neue Folgen bereichert wird. Und zwar ist es der Podcast Gamer by Heart. Spieler von Herzen, Spielerin von Herzen, ein Spiele-Podcast, der gehostet wird von Stefanie Langer. Und Stefanie Langer, die kannte ich bis zu dem Ergebnis dieser Recherche noch gar nicht, hab dann ein bisschen nachgelesen, wer das denn eigentlich ist und hab mir auch parallel dazu die ersten ihrer wirklich toll produzierten Videopodcasts angesehen. Es gibt ihre Podcasts auch als MP3s, keine Sorge, für all jene, die kein Video wollen oder können, und stellte fest, hoppala, das ist ja super cool, was sie da macht. Und die Gäste, die sie einlädt, sind super interessant. Die Themen, die sie anschneidet, alle aus weiblicher Perspektive, wie sie selber sagt, betrachtet. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich muss diese Person hier einladen. Und so kam es zu diesem wirklich wundervollen Gespräch. Über Stefanie Langer werden wir in diesem Gespräch viel erfahren. Ich kann schon mal vorauswerfen als grobe Rahmung. Sie arbeitet heute, beziehungsweise schon seit 2016, freiberuflich. Zum einen als Podcast-Produzentin für Auftragsarbeiten, zum anderen aber eben auch als Host von Gamer by Heart. Dort allerdings bisher noch ohne irgendeine finanzielle Einkommensquelle. Das ist bisher vor allem ein reines nicht kommerzielles Projekt. Darüber sprechen wir. Sie hat außerdem in der Vergangenheit schon woanders journalistische Erfahrungen gesammelt, nämlich war sie um 2015, 2016 herum Redakteurin und Moderatorin bei Joyce, kennt man vielleicht noch, ein journalistisches Angebot für junge Menschen, beziehungsweise für damals junge Menschen, das heißt auch schon wieder 10 Jahre her, und hat dort einige auch Interviewerfahrungen gesammelt, die sie dann bis Gamer by Heart verfeinert und ausgearbeitet hat. Und über all das sprechen wir in unserem Gespräch. Es geht über das Angebot von Gamer by Heart. Es geht um Spiele-Podcasts mit einer dediziert weiblichen Perspektive. Und es geht um unsere Erfahrungen, die wir jeweils als Podcast-Host gemacht haben, von der Entwicklung unseres Interviewstils bis hin zu Hoffnungen, Wünschen und Sorgen, was die Zukunft angeht und die Zukunft unserer Arbeit. Und vielleicht noch zuletzt vorneweg. Ich habe zwar großes Vertrauen in meine Community hier, in meine Hörerinnen und Hörer, aber ich will es noch einmal vorsichtshalber einfach nur noch vorwegwerfen und vorwegnehmen. Es ist nichts falsch daran, ja, dass 2021 Podcasts, die da aufgelistet wurden, maßgeblich von Herren betrieben werden. Aber wir sind uns ja wohl alle einig, das kann ja nicht ideal sein. Da fehlt eine Perspektive, die Hälfte der Bevölkerung ist hier nicht mit ihrer Perspektive vertreten. Und deswegen ist es gut und wichtig und toll, Podcasts hervorzuheben, die genau das tun. Wer das jetzt hört und sich denkt, was für ein Quatsch, tja, also, es gibt mehrere Ausgänge aus diesem Gespräch, hier, hier, dort und da drüben, und allen anderen wünsche ich ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Stefanie Langer und mir. So, bevor es losgeht, habe ich noch was vergessen zu erwähnen. Kleines PS, nur andersrum, also vorne dran, also Intro. Oh je. Es gab zwei Versuche zwischen Stefanie Langer und mir, uns zusammenzufinden. Der erste scheiterte technisch an allen möglichen Gründen, wie so etwas technisch scheitern kann. Und dann haben wir uns einen Tag später nochmal mit anderer Technik zusammengesetzt. Dann hat's geklappt. Ich sag's deswegen, weil wir referenzieren ganz zu Beginn diesen ersten Versuch, indem sie mir übrigens mitgeteilt hat, dass sie Okay Cool schon seit längerer Zeit verfolgt und hört, was mich sehr gefreut hat. Und in der ich schon versucht hatte zu erklären, wie ich überhaupt auf ihren Podcast gestoßen bin. Und da habe ich komische Herr-der-Ringe-Vergleiche bemüht. Ich bin froh, dass die Aufnahme nicht geklappt hat. Jedenfalls, deswegen referenziere ich da was von gestern, in Anführungszeichen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Los geht's. Und dann würde ich noch einmal an einem ganz wichtigen Punkt ansetzen, wo wir gestern von der Technik auseinandergerissen wurden. Und zwar meine Freude, die ich noch einmal ganz dringend teilen möchte, dass ich dich und deine Arbeit gefunden habe. Die Begeisterung ist ungebrochen seit gestern. Ich kann das direkt nochmal so wiederholen. Ich fand das ganz toll. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst oder ob die Technik das noch hergegeben hat. Ich leite es nochmal ganz kurz her, warum ich mich so gefreut habe. Es war so, noch vor ein paar Wochen wusste ich, wie gesagt, nichts von dir und deiner Arbeit. Und dann erschien bei Stay Forever, diesem Retro-Podcast, eine Übersicht über crowdfinanzierte Gaming-Podcasts. Und dann guckte ich da so ein bisschen durch. Und welche Titel und welche Podcasts und welche Angebote da so versammelt sind, eben geordnet nach der Anzahl der zahlenden Supporter. Und bei dieser Übersicht fiel mir eben auf, dass, weil ich diese Podcasts kenne, eigentlich bei allen Podcasts im Gründerteam entweder ausschließlich Männer sind oder zumindest überwiegend viele. Und dann fiel mir das auf und dann dachte ich mir, es kann ja nicht sein. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass alle Menschen spielen. Es ist doch unmöglich, dass diese Überpräsenz von Typen da so gegeben ist. Und dann habe ich mich hingesetzt, aktiv, und habe mir gedacht, okay, ich muss diese Angebote vielleicht einfach finden. Vielleicht ist das ein Problem meiner eigenen Filterbubble, dass ich einfach an den falschen Sachen vorbeihöre, keine Ahnung. Habe dann angefangen zu recherchieren und so stieß ich dann tatsächlich auf deinen eigenen Podcast Gamer by Heart. Und ich möchte es nochmal teilen, was ich gestern schon gesagt habe, bevor, wie gesagt, die Technikkatastrophe begann. Ich habe mich so gefreut, plötzlich diese Auswahl an Podcasts zu sehen, die du jetzt in den vergangenen Monaten schon produziert hast, weil es genau das ist, was ich gesucht habe. Und deswegen zuallererst mal vielen Dank für deine Arbeit.
Oh, danke. Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn du davon erzählst, weil Gamer by Heart, ja, wie der Titel es eigentlich schon sagt, so nah an meinem Herzen dran ist. Also ja, ich werde nicht supported. Ich mache das alles, weil ich eine große Leidenschaft für dieses Projekt habe, weil mir das so, so wichtig ist. Und es ist ein gutes Zeichen, dass du es gefunden hast. Das finde ich schon mal gut. Und dass es dir auch noch gefällt, ja, das ist für mich das schönste Kompliment. Ich mache das wirklich sehr, 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 sehr gerne, obwohl ich da jetzt monetär überhaupt gar keinen Vorteil draus ziehe. Aber meine Seele, die zehrt ganz viel von diesem Projekt.
Ja, ich habe ganz viele Fragen auf diesem Zettelchen hier mitgebracht rund um dieses Projekt und die Arbeit dahinter und wie du das alles so vorbereitest und machst und welche Hoffnung du dazu hast. Vorher aber, weil ich dich eben noch gar nicht kenne, dachte ich mir, ich gehe mal quasi mit dem Titel deines Podcasts Gamer by Heart in die Vergangenheit zurück und frage dich, wie eigentlich Spiele und dieser ganze Kram in dein Leben gekommen ist. Ich weiß, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch da draußen Interviews mit dir gefunden, die geführt wurden, auch unter anderem zu diesem Thema, aber genau bei dieser Frage dachte ich mir, nein, ich glaube, das möchte ich mir von ihr persönlich erzählen lassen. Deswegen verzeih mir, dass ich da nicht einfach selbst nachrecherchiert habe, was du irgendwo anders schon mal erzählt hast. Ich möchte es einfach von dir hören und ich bin ganz gespannt.
Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das weiß. Sie wird jedes Mal bei dieser Frage erwähnt, weil sie eine sehr, sehr große Rolle bei meiner Reise oder zumindest bei der Anfang meiner Reise spielt. Also Videospiele, Gaming ist eigentlich schon Teil meines Lebens, seit ich denken kann. Und das beginnt tatsächlich alles mit meiner Mutter. Also die ist leidenschaftliche Zockerin. Seit heute, also ich behaupte immer wieder, dass sie ganz vorne in Deutschland mit dabei ist, was Candy Crush angeht. Aber ihre Anfänge beginnen auch in den 80er, 90ern, wo sie mir quasi ihren Gameboy näher gebracht hat. Und ich war sofort drin. Und das hat sich über die Jahre dann, als ich größer geworden bin, immer zu so einem Termin nach der Schule entwickelt, dass immer, wenn ich von der Schule kam, haben wir erstmal eine Runde Super Mario gespielt. Und das
Boah, gemeinsam?
Ja.
Großartig.
Gemeinsam. Oder Donkey Kong haben wir gemeinsam gespielt. Und das sind für mich die schönsten Erinnerungen meiner Kindheit. Später, als ich dann älter wurde und auch mehr Interesse fürs Rätseln hatte, oh, da habe ich mich mit meinem Vater zusammen dann an den Aldi-PC gesetzt. Also mein Vater war derjenige, der sich um 6 Uhr da im Supermarkt hingestellt hat, um die neueste Version zu bekommen. Und dann waren bei uns nach der Schule Spiele wie Monkey Island, liefen da, Baphomets Fluch habe ich ganz viel mit meinem Vater gespielt. Also meine Eltern und speziell meine Mutter spielt da eine riesige Rolle. Und ich glaube, deswegen ist mir auch diese Frauenperspektive so total wichtig. Und auch bis heute, ich wohne ja zum Glück nicht mehr zu Hause, aber wenn ich dann mal zu Hause bin, dann spielen wir total viel auf der Switch. Und dann kann ich nochmal so eine Reise in meine Kindheit machen. Und das finde ich so, so toll, dass ich das mit meiner Mutter teilen kann.
Ja, ich beneide dich auch um dieses Aufwachsen dieser Form mit dem Medium, weil ich persönlich habe eine Kindheit in der Hinsicht gehabt, dass Spiele immer so ein Fremdkörper waren und man musste rechtfertigen, wenn die quasi ein Teil der Freizeit waren. Ich glaube, das kennen auch viele Leute draußen, dieses Konzept auch der Bildschirmzeit, ne, der Computerspielzeit, das war ein festes Kontingent an Stunden, das beliebig festgelegt wurde von irgendwelchen Erziehungsberechtigten, und wenn das halt durch war, war es durch. Und du kommst da von einer ganz anderen Richtung, und das finde ich so beneidenswert, dieses, dass damit so offen umgegangen wird und auch offenbar vorurteilsfrei und man dann sogar gemeinsam gespielt hat, das finde ich ja ganz großartig.
Ja, was für ein Privileg ich habe, ne? Das wird mir auch jetzt erst in meinen erwachsenen Jahren so richtig bewusst. Ich bin aber auch so ein ganz, ganz klassisches 90er-Kind. Ich hatte einen Fernseher in meinem Kinderzimmer und der war eben zum Zocken da. Und wenn wir nicht gezockt haben, also ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dafür schämen sollte, aber der Fernseher lief bei uns wirklich sehr, sehr oft und lange, und ich bin aufgewachsen mit Serien wie MacGyver, Columbo und Mord ist ihr Hobby.
Boah, toll.
Und ich bin meinen Eltern wirklich sehr dankbar darüber, dass ich das erfahren durfte. Und ich glaube trotzdem, dass ich heute verantwortungsbewusst mit Medien umgehe. Hoffe ich doch zumindest.
Es ist wirklich ganz toll. Während du bei dir den Fernseher quasi anhattest und gemeinsam mit deiner Mutter auf der Konsole oder was gespielt hast, lag ich im Bett und habe heimlich den Gameboy benutzt. Und dann klassische Szene, eben wie gesagt, für die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, wenn du nur Schritte draußen vor dem Kinderzimmer gehört hast, die irgendwie klingen nach Eltern, sofort in einer flüssigen Bewegung Ton des Gameboys ausschalten, unter die Bettdecke legen und so eine Schlafposition einnehmen. Am besten noch mit so einem vorgetäuschten Schnarchen, so wie du es in den Zeichentrickfilmen gelernt hast bei Tom und Jerry, so ein
Moment mal, jetzt erinnere ich mich, als Pokémon, ich hatte die rote Edition.
Oh, großer Fehler, alles falsch.
Naja, man sagte sich ja, dass in der roten Edition man freilaufende Pikachus findet, deswegen musste ich die rote haben. Also da hört es bei meinen Eltern dann auf, weil ich wirklich auch bis in die Nacht rein unter der Bettdecke gespielt habe. Wow. Und da habe ich auch solche Erfahrungen gemacht, aber ich hatte sie alle 151. Toll.
Ich habe ja in der Anmoderation, die kennst du jetzt noch nicht, weil ich die immer nach dem Gespräch aufnehme, aber schon mal skizziert, so deinen Lebenslauf, so ein paar der Stationen, die du begangen hast, bevor du auch bei Gamer by Heart mitunter gelandet bist. Und da hörte man ja, hoffentlich, wenn ich es richtig gemacht habe, schon raus, dass das Thema Spiele zumindest beruflich erst etwas später bei dir auf dem Latz knallte. Und da frage ich mich jetzt gerade mit dieser Kindheit und mit diesem Aufwachsen des Mediums, stand da jemals im Raum die Überlegung zu sagen, naja, ich habe ja hier offenbar schon eine große Leidenschaft für und sogar ein Elternhaus, die das unterstützt. Warum mache ich nicht auch beruflich was in die Richtung? Also angefangen von der Überlegung, weiß ich nicht, Spieleentwicklung beruflich zu machen, vielleicht aber auch bis hin zum Spielejournalismus. Spielte das jemals eine Rolle in deiner Vorstellung?
Nein. Und ich glaube, das kann ich vor allem daran festmachen, dass ich nie weibliche Vorbilder hatte, die mir genau das vorgelebt haben. Ich habe in meinen jungen Jahren, vor 20, selbst bis Anfang 20, habe ich immer geglaubt, ja, das sind doch Jobs für Männer. Also die Männer, die ich immer gesehen habe, mit denen ich in den Medien, im Fernsehen, MTV und all das aufgewachsen bin, das sind alles immer nur Formate gewesen, die von Männern besetzt wurden. Und irgendwie hat sich in meinem Kopf verankert, ja, das ist ja kein Job, den Frauen machen, weil die klangen alle immer total eloquent. Und bei mir spielte sich dann so dieser Gedanke ein, ich kann das vielleicht nicht, ich weiß nicht genug darüber. Ich spiele ja nur Spiele, aber ich weiß nicht, wer die macht. Und wenn ich etwas sage, das könnte ja vielleicht falsch sein. Also die Männer, die diese Formate moderieren, sage ich jetzt mal, oder journalistisch aufarbeiten, das ist alles von Männern gemacht. Wie könnte ich da einen Platz drin finden? Das wurde mir alles erst später mit Mitte 20, Ende 20 klar. Und ich bin aber trotzdem froh, dass es zu mir gekommen ist.
Wie würdest du denn sagen, wurde dir denn das klar, dass es eben diese Menschen gibt und dass auch diese Rollen und diese Berufsfelder offen für dich stehen? Gab es da Schlüsselmomente?
Ich glaube, ein Schlüsselmoment war meine Tätigkeit bei Joyce Germany. Das war ja dieser Jugendsender, der leider dann insolvent gegangen ist. Also ich sage immer, das war die schönste Zeit für mich beruflich, weil ich da so wachsen konnte. Nicht nur meine Skills konnte ich da auf ein neues Niveau heben, aber ich habe da dort auch mit Kolleginnen gesprochen, die auch Frauen waren, die sich total für das Thema Gaming interessiert haben. Und gleichzeitig hatte ich Vorgesetzte, die gesagt haben, ihr interessiert euch für Gaming, na dann macht doch ein Format einfach da draus. Und plötzlich hatte ich eine Spielfläche, die so positiv angenommen wurde, dass ich gesagt habe, oh, ich kann da ja auch drin stattfinden. Und ich glaube, da wurde so dieser Stein ins Rollen gebracht.
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier erfahren, herausgefunden, wie auch immer, dass die Idee für Gamer by Heart, eben dein Videopodcast, ursprünglich mal ein Pitch für eine TV-Produktion war, mit dem du ganz lange auch rumgetingelt bist. Also offiziell startete Gamer by Heart jetzt in seiner jetzigen Form am 4. Dezember 2024, aber die Idee dahinter, die scheint ja noch viel älter zu sein und da würde ich mal gerne erfahren, wie diese Geschichte ist. Auch das ist so ein Fall von, du hast irgendwo schon mal erzählt, wie das war, aber da habe ich dann auf den Pause-Button gedrückt und gesagt, nein, das möchte ich mir gern selbst anhören.
Also ich bin total beeindruckt, trotzdem, wie tief du rein recherchierst.
Na klar.
Naja, die Erfahrung macht man ja nicht so häufig, dass jemand auf dich zukommt und sagt, ich habe das über dein Leben angehört und gelesen. Ja, also wie kam das dazu? Ich mache diese ganze Moderationssache ja wirklich jetzt schon 10 Jahre, über 10 Jahre. Und ich bin ja dann, wie gesagt, in diese Gaming-Branche reingerutscht durch Joyce Germany und hatte die Ehre, auch ganz viele Gaming-Veranstaltungen zu moderieren, aber auch Sendungen, die ich gemacht habe.
In welchem Jahr sind wir da gerade so? Nur für die Einordnung?
Lass mich mal überlegen. Etwa? So 2018.
Ja, okay.
2018, 2019, da ging das so richtig los. Und alle Produktionen, die ich gemacht habe, die wirklich das Thema Gaming hatte, da waren die Teams auch sehr, sehr männerlastig, sei es Kameramänner oder Producer. Aber wenn dann mal eine Frau bei einer Produktion war, die auch für das Thema gebrannt hat, dann habe ich immer festgestellt, dass wenn ich mich hinter der Kamera mit diesen Frauen unterhalte, dass bei mir so ein Herz aufging. Oh mein Gott, ich habe eine Verbündete gefunden. Und wir haben geredet und geredet und geredet. Und da habe ich, glaube ich, so den Samen ein bisschen gepflanzt in meinem Hirn und es verließ mich nicht, diese Idee von, ich möchte mit Frauen an einem Tisch sitzen und über Gaming sprechen, weil ich einfach andere Unterhaltungen führe mit Frauen, als wenn ich sie mit Männern führe. Oh, das ist so schwierig rüberzubringen. Aber die Themen, die aufploppen, wenn wir uns über einen Titel unterhalten, sind einfach andere, wenn ich mich mit Frauen unterhalte. Und ich höre auch immer wieder leise Stimmen, die keinen Platz in der Öffentlichkeit finden. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich an die Öffentlichkeit bringen. Und dann dachte ich darüber nach, wie ich das machen kann. Und das, diese Idee, die hat mich einfach nicht verlassen. Ich habe da nachts drüber nachgedacht, wie könnte ich das machen? Und dann kickt auch wieder das Imposter-Syndrom. Bist du denn eigentlich gut genug dafür? Hast du genug Know-how, um das zu machen? Und mein Mann spielte auch eine große Rolle, weil der ist auch in der Medienbranche unterwegs. Oh, cool. Und der sagte dann einfach, hey, komm, ich mach das jetzt einfach mit dir. Komm, wir haben nämlich ein Studio, dass wir vermieten, wir bauen da jetzt einfach irgendwie was Schönes rein. Und ich hatte ein paar Kontakte zu den Öffentlich-Rechtlichen, die dann auch Interesse bekundet haben, weil es sowas noch nicht so gab zu der Zeit. Da sind wir jetzt schon 2019, Anfang 2020. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und dann hatte ich einen Piloten. Das ist auch die allererste Folge, die ich dann auch released habe. Und dann sind wir mit diesem Piloten erstmal losgegangen und haben versucht, das zu verkaufen. Und das war für mich nicht so eine schöne Zeit, muss ich sagen, weil die Sendeanstalten, die zuerst Interesse bekundet haben, wollten dann ganz viel an meinem Konzept ändern. Und dann saß ich an irgendeinem Tag ein Jahr später da und dachte so, nee, das ist nicht das, was ich mehr möchte. Ich möchte nicht ein Format entwickeln, wo mir jeder reinquatscht, wo jeder von den Sendeanstalten etwas anderes draus machen will. Also es soll noch viel, viel härter in seinen Messages sein.
Ah ja.
Weißt du, genau das. Also wir müssen doch schocken mit unseren Themen.
Ja.
Und ich denke mir, nein, ich will einfach, dass Stimmen gehört werden.
Ja.
Und
ja. Wenn ich da mich mal ganz kurz da einhalten darf, nur ganz kurz, weil das resoniert ganz doll in mir, Erfahrungen, die ich gemacht habe als freier Journalist, gar nicht, also eigentlich bezogen sogar auf fast jedes Thema, das ich irgendwo mal bearbeiten wollte, dass ganz oft immer wieder das Feedback war von Ideen von mir, sowohl von Formaten als auch für einzelne Reportagen oder Artikel, es fehlt das Drama, es fehlt die Katastrophe,
ja.
Das ging so weit, dass dann einige der Auftraggeber, und das ist General Interest Presse, Dinge, von denen viele Menschen ihre Primärinformationen beziehen, dass diese Redaktionen dann die Ansage gemacht haben, meld dich erst, wenn jemand gestorben ist oder irgendwo was anderes Schlimmes passiert ist. Und das ist, das finde ich so, also wenn ich all meine Empathie zusammenkratze, um zu verstehen, woher diese Position kommt, dann kann ich das verstehen. Das ist eben aus der Idee heraus, Leute lesen Katastrophen, die geiern dann auf sowas und dann klickt sich das und dann finanziert sich das. Aber das geht ja so viel verloren, die Nuancen, alle anderen Themen, die nicht unter Themenfeld Katastrophe fallen, und davon abgesehen halte ich es auch für wertvoll, auch über schöne Dinge zu berichten, aber dafür war zumindest eine Zeit lang bei ganz vielen Redaktionen gar kein Platz, und das empfand ich als so erdrückend und bedrückend, und um das noch als letzten Satz hinzuzufügen, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Grundnote von Okay Cool eine immer so positive ist, weil ich eben weiß, wie es war, als Pitches nur angenommen wurden, wenn Menschen entweder umkamen, schwere Schicksale erlebten oder irgendwas anderes Schlimmes durchmachen mussten. Und das ist nicht in Ordnung.
Ja, das beschreibt total meine Gefühlslage. Also ich war da wirklich auch an einem sehr dunklen Punkt, als ich realisieren musste, dass dann Themen vorgeschlagen wurden wie, kannst du nicht über sexuelle Belästigung eine Folge machen? Wie geht's denn eigentlich Frauen in AAA-Studios? Oder wie ist das Leben von einem E-Sportler, der so und so viel Millionen verdient? Ach, also ich konnte da einfach nicht dahinter stehen, weil das ist nicht die Message, die ich mit Gamer by Heart machen wollte. Und ich habe dann auch gesagt, okay, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Es ist mein Projekt und es soll meins bleiben und ich möchte mir nicht vordiktieren lassen, wie ich dieses Format ausspiele. Und so lag diese Pilotfolge brach, eine ganz, ganz lange Zeit. Zwischendurch habe ich noch ein Kind auf die Welt gebracht. Das hat noch ein bisschen eine Pause reingeschoben. Aber dann habe ich gesagt, ach komm, du releasest jetzt diese Folge, du machst es jetzt so, wie du es möchtest und ich bin total happy, dass ich das gemacht habe.
Ja, bis heute sind, ich habe nochmal nachgesehen, 25 Folgen erschienen. Das sind vor allem so rund einstündige Interviews mit Menschen aus der Spielewelt und drumherum. Es gibt aber auch immer mal wieder so Specials-Folgen und auch Spielempfehlungen und dieser Kram. Bevor ich dazu Fragen stelle, wie würdest du denn jetzt selbst eigentlich dieses Konzept von Gamer by Heart beschreiben? Kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen?
Also entweder man liest sich die Beschreibung des Podcasts durch, da habe ich nämlich sehr viel Zeit drin verbracht, die genau auf den Punkt zu bringen. Aber ich würde sagen, für mich ist Gamer by Heart ein Blick auf die Spieleindustrie und auf das Thema Gaming ganz explizit durch die weibliche Brille.
Und ich habe schon gesagt, ein roter Faden dieses Angebots sind eben Interviews, Gespräche, die du führst mit den Menschen. Und da würde mich ja mal brennend interessieren, als jemand, der das ja selbstständig auch macht. Zum ersten Mal vielleicht, wie würdest du deinen eigenen Interview- oder Gesprächsstil beschreiben? Ich finde das so spannend, diesen Modus einfach. Zwei Menschen unterhalten sich, ein Gastgeber und ein Gast. Das finde ich schon magisch. Und weil auf dieser Leinwand ganz viele Menschen ganz unterschiedlich malen mit unterschiedlichsten Farben. Mit anderen Worten, diese Stile, die man so anbringen kann und diese Gesprächsverhalten, die man da so zeigt, die können so unterschiedlich sein, von Interviewformat zu Interviewformat, von Mensch zu Mensch. Deswegen will ich dich mal fragen, wie würdest du dich denn selbst beschreiben als Person, die Interviews führen?
Oh, das ist eine total spannende Frage. Das Gleiche möchte ich gerne von dir wissen, Dom. Okay. Vielleicht können wir ja voneinander lernen. Also ich fange mal an, ja?
Ja.
Oh, ich bin eine Person, die sich extrem viel vorbereitet. Ich hasse es, unvorbereitet in ein Interview zu gehen. Am liebsten möchte ich alles schon über diese Person wissen. Und was ich dann auch standardmäßig immer mache, bevor ich eine Aufnahme mache, ich mache erstmal nochmal ein Vorgespräch, weil
als das du mich angefragt jetzt gar nicht. Oh Gott, oh Gott.
Ja, als du mich angefragt hast und gesagt hast, jo, dann geht's dann und dann los, wir brauchen eine Stunde, dachte ich so, ach so, der macht gar kein Vorgespräch, na gut, dann starten wir direkt rein, aber dazu kannst du ja gleich nochmal was sagen. Ja. Es geht mir nicht nur um die Fragen, die ich vorher mir notiere, sondern auch, ich möchte schon mal vorfühlen, wie ist die Stimmung zwischen mir und der Person, die ich interviewe. Ich möchte schon mal ein Gefühl für die Person bekommen, um mich auch darauf vorzubereiten, wie passe ich meinen Interviewstil an? Muss ich viel aus der Person rauskitzeln? Läuft das wie von alleine? Ich weiß nicht, was da bei mir abgeht, aber ich brauche diese Sicherheit von, ich bin maximal vorbereitet und genau das mache ich eben. Ich mache ein Vorgespräch mit der Person und eine Frage, die ich im Vorgespräch immer stelle, ist, was sind Fragen oder Themen, die du gern gestellt haben möchtest? Worüber möchtest du gerne reden, was dir zum einen das Gefühl gibt, dass du dich zu 100% wohl bei mir fühlst und zum anderen, was dir das Gefühl gibt, hey, das wurde ich noch nie gefragt, aber ich würde mir mal wünschen, dass mich diese Person das fragt. So, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Und daraufhin mache ich einen extrem langen Fragenkatalog. Ich muss mich selbst immer disziplinieren, nicht mehr als eine DIN A4-Seite auszufüllen, auf Schriftgröße 12. Dann starte ich in das Interview und gucke nicht einmal auf diesen Zettel. Es ist wirklich krass. Jedes Mal habe ich so viele Fragen, aber ich bin dann in diesem Interview und lasse mich einfach von dieser Stimmung leiten und muss mich auch nach jedem Interview entschuldigen bei der Person. Tut mir leid, jetzt habe ich gar nicht alle meine Fragen gestellt, die wir vorher abgesprochen haben, weil natürlich schicke ich die Fragen vorab noch an die Person.
Ach, das ist ja auch interessant.
Ja, ich will einfach um jeden Preis verhindern, dass die Person, mit der ich spreche, sich in irgendeiner Weise unwohl fühlt. Deswegen soll sie die Fragen vorher nochmal checken. Und trotzdem kriegt sie nicht die Fragen gestellt, die ich ihr vorher geschickt habe.
Das ist natürlich mega geil. Das ist ja sehr gut.
Wie unfair von mir. Ja, aber bisher habe ich nur positives Feedback. Alle haben bisher gesagt, ich kann super gut zuhören, was ich natürlich super finde. Und alle haben sich auf dieses Experiment eingelassen, dass ich einfach nur losfeuere. Ich glaube, dass die meiste Arbeit, die ich für einen Interview mache, ist für mich selber und meine eigene Sicherheit bzw. Unsicherheit. Jetzt musst du mal erzählen, wie du das machst. Das interessiert mich brennend.
Ja, war jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber gerne. Also ich finde das ganz interessant, weil wir da von ganz unterschiedlichen Seiten auskommen. Für mich war zuallererst mal eine ganz große Inspiration überhaupt hier, vor allem dieses Format Okay Cool trifft zu starten, und das war auch noch bevor Okay Cool seine jetzige Form gewonnen hat, der Podcast What the Fuck von und mit Marc Maron. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein US-amerikanischer Comedian, so in seinen Anfang 60ern mittlerweile, so als Persona eher so ein liebenswerter Krummel-Onkel-Typ, so kannst du es dir vorstellen. Der ist schon nett und der ist auch vor allem, das ist ja auch wichtig, was politische Perspektiven angeht, auf der guten Seite, ne? Da können wir uns schon mal die Hand geben, das ist in Ordnung. Aber der hat dann, wie ich damals dann so 2018 oder so und Okay Cool begann 2020 feststellen durfte, einen ganz interessanten Interviewstil, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar hat er als Konzept seines Podcasts, dass er Schauspielerinnen und Schauspieler rund um Hollywood eben so rund eine Stunde einlädt und mit denen spricht. Und was ich so faszinierend daran fand, war, dass ich keinem einzigen der Gespräche so richtig folgen konnte, weil die sich ganz schnell immer verloren in so Smalltalk-Anekdoten unter Freunden. Da wurden Insider miteinander besprochen, da ging es um Ortsbeschreibungen in irgendwelchen New Yorker Seitenstraßen, da ging es um gemeinsame Urlaube in den frühen 80ern, und ich lag da in meiner Badewanne zum Beispiel und hörte diesem Gespräch zu und dachte mir, Leute, ich verstehe nichts, aber ich höre so gerne euch dabei zu. Und da habe ich gemerkt, das resoniert irgendwie mit mir, dieser Ton, der so tut fast schon, als wären wir als Hörerinnen und Hörer gar nicht da. Als würden sich da zwei Leute treffen, die endlich sich jetzt mal wieder austauschen können, und versehentlich läuft ein Mikrofon. Und das hat mir richtig gut gefallen und das war so die Grundlage. Und dann, als ich dann Okay Cool trifft vor allem dann angefangen habe, so richtig loszustarten, hatte ich zuallererst, in der allerersten Folge kann man das noch nachhören, ebenfalls dieses Konzept, das ich ganz bewusst ausblenden wollte, da draußen gibt es keine Hörerinnen und Hörer. Und dann hatte ich meinem damaligen Gast auch gesagt, wir tun einfach so, als würde ja keine Aufnahme laufen. Und wenn nebenbei Worte fallen, von denen wir glauben, man müsste sie erklären, wie zum Beispiel ein Game Jam oder sowas, was das ist, dann versuchen wir das einzuflechten in unsere Formulierung ganz nebenbei. Und das Ergebnis war, das kann man eben, wie gesagt, in dieser ersten Folge noch nachhören, dass es relativ unnatürlich war, weil wenn dann zum Beispiel der Gast sagte, ja, dann war ich bei einem Game Jam, bla bla bla, dann habe ich das aufgegriffen mit den Hörerinnen und Hörern im Hinterkopf und sagte, ah, ein Game Jam, du meinst also eine Zusammenkunft von Menschen, die zwei Wochen lang ein Spiel machen. Also du merkst, super künstlich. Und nach dieser ersten Folge habe ich das Konzept sofort aufgegeben und habe dann das gemacht, was ich auch im echten Leben am liebsten mache. Und zwar Menschen mit einer ganz großen Neugier zu begegnen und mich führen zu lassen, auch von der Stimmung, die diese Person mitbringt. Und das ist ein großer Unterschied zu der Herangehensweise von dir. Und das finde ich ganz faszinierend. Dieses Vorgespräch lasse ich absichtlich raus, weil ich finde, eine der magischsten Dinge, die man auf dieser Weltenerde überhaupt erleben kann, ist, eine Person kennenzulernen, weil in den ersten Minuten alleine schon dieses Gesprächs, warum auch immer dieses Gespräch zustande kommt, beginnt so ein Abtasten zwischen den Zeilen. Man guckt, okay, wie ist der Humor der anderen Person? Wie groß ist der Redebedarf der anderen Person? Wie vorsichtig ist die andere Person? Wie offen erzählt sie von Dingen aus dem eigenen Leben? Wie viel Rahmung braucht sie, um erzählen zu können? Möchte sie überhaupt erzählen? Und ich bin der Meinung, diese Magie dieser ersten Minuten vor allem, dieses Einstellen aufeinander, das ist sowas Wertvolles, wie so eine seltene Naturbeobachtung, dass ich die gerne den Menschen da draußen mit anbieten möchte und auch für mich selber gerne erhalten möchte, weil so ein Vorgespräch ist auch wundervoll, vor allem bei Themen, die sensibler sind, wo man das Gefühl hat, der Mensch hat eine große Unsicherheit oder man kann vieles falsch machen, dann ist das auch super wertvoll, aber ansonsten versuche ich komplett auf null quasi reinzugehen und zu schauen, was passiert. Das kann natürlich dann aber auch dafür sorgen, dass es mal nicht klappt, dass mir eine Person begegnet, wo ich merke, boah, okay, unsere Chemie miteinander, das funktioniert nur sehr schwer. Oder die Person vielleicht einen beschissenen Tag hat und man das einfach merkt und man viel mehr arbeiten muss, um Sätze rauszubekommen. Aber das ist die Idee, diese Magie des Kennenlernens, dieser im echten Leben so flüchtige Moment, dass der gebannt wird auf die MP3-Spur.
Oh, das inspiriert mich total. Vielleicht mache ich das bei dem nächsten Interview einfach mal auch.
Ja?
Wirklich, wirklich. Du sagst da komplett was Richtiges. Also nun habe ich ja auch Interviews, die teilweise online stattfinden, weil die Personen einfach nicht in Berlin leben. Aber ich habe auch viele Interviews, die in Person sind. Ne? Die mache ich am liebsten, weil ja, ne, so ein Gespräch, wo du dir in die Augen schauen kannst, ist natürlich für mich persönlich immer noch mal was anderes und ich kann eine ganz andere Connection aufbauen. Aber du hast komplett recht, ne? Dieser Kennenlernmoment oder dieses Momentum, das kann ich natürlich nicht so widerspiegeln, wie ne, wenn ich jetzt ein Vorgespräch mache versus kein Vorgespräch. Mhm. Aber vielleicht versuche ich das einfach mal. Ich glaube, dieses Vorgesprächsding, ich rede mir vielleicht ein, oh, dann gibst du der Person, die du interviewen wirst, ein bisschen mehr Sicherheit. Aber am Ende des Tages gebe ich mir ja ganz viel Sicherheit damit.
Ja. Und ich meine, wie gesagt, wenn das gut für dich funktioniert, das ist ja hervorragend. Aber vielleicht ist es auch mal den Versuch wert, mal das anders zu versuchen. Wer weiß, vielleicht gefällt dir das ja super gut. Vielleicht aber merkst du auch, nö, das Quatsch, was er da erzählt hat, klappt für mich nicht. Ich mach's wieder wie vorher. Das ist ja das Schöne daran, wenn man so selber einen Podcast hast, dass man das einfach mal ausprobieren kann.
Und aber wenn die Chemie nicht stimmt, entschuldige für die Unterbrechung.
Ja, bitte, bitte.
Wenn die Chemie mal nicht stimmt und du sagst, oh Mensch, das war jetzt nicht so, releasest du die Folge dann trotzdem?
Ja.
Oder?
Ja. Also außer das Gespräch, also das ist noch nie passiert, wäre jetzt so eine Katastrophe. Aber ehrlich gesagt, selbst dann, weil es ist ja keine Garantie hier, dass hier gute Laune herrscht. Wir hatten auch schon Folgen, also da war der Todestag meines Vaters vor einigen Jahren, direkt am Tag einer Aufnahme und damit konnte ich noch nie so gut umgehen. Und dann hatte ich einen Gast da, mit dem ich eigentlich über, das war damals kulturwissenschaftliche Betrachtung von Krankheit in Videospielen. Das war so eine Forschungsarbeit, die der Gast behandelt hatte und ich habe aber im Vorfeld gemerkt, ich bin in einer solchen Trauerstimmung gerade, entweder muss ich absagen oder ich mache es zum Thema, weil ich kann das gerade nicht von mir ablegen. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich mache es einfach mal zum Thema. Und dann wurde daraus eine meiner liebsten Folgen, weil wir einen wesentlichen Teil der Folge gesprochen haben über Trauern, aber auch Trauern in Spielen und Trauern mitspielen. Und sowas geht dann auch raus. Und auch wenn ich jetzt mal irgendwann eine Person haben sollte, die ich richtig unsympathisch finde, wo wir uns eigentlich nur anätzen, auch da denke ich mir, warum nicht? Also, ne, das ist, darin liegt ja auch vielleicht irgendein Wert, ich weiß es nicht.
Spannend. Ich finde das total spannend. Und
ja.
Es inspiriert mich. Sagen wir mal das, so. Vielleicht teste ich das mal aus.
Das freut mich sehr. Ich habe da noch eine Frage bei deiner Vorgehensweise, die mich da auch brennend interessiert. Und zwar, wenn du da so tiefe Vorbereitung machst und auch lange Papiere dann schreibst mit möglichen Fragen und so weiter, woher generierst du denn dann noch so die Energie und die Neugier, diese Fragen auch wirklich zu stellen? Weil ich merke, und das merktest du ja auch schon, wenn ich meine Fragen an dich stelle, ich muss in der Vorbereitung rechtzeitig an manchen Stellen stoppen, meine Recherche, weil ich mir dann denke, naja, wenn ich die Antwort schon weiß, habe ich ja gar keine Lust mehr, diese Frage zu stellen. Und das ist immer für mich eine Herausforderung, an den richtigen Stellen die Recherche zu beenden und zu unterbrechen. Wie machst du das denn? Also wie hältst du dir eine Neugier auf einen Menschen aufrecht, wenn du so tief dich vorbereitest?
Oh, ich finde das schwierig zu beantworten, weil ich von Natur aus ein extrem neugieriger Mensch bin.
Ja.
Es ist manchmal so ungehalten. Ich finde auch nicht so wirklich ein Ende. Ich muss mich selber auch stoppen, dass ich nicht noch mehr Fragen und noch mehr Fragen aufschreibe, weil diese Neugier irgendwie nicht endet. Und zum einen sprechen wir ja über das Thema Gaming oder Videospiele oder je nachdem, wen ich vor mir sitzen habe, über bestimmte Titel. Am Ende des Tages interessiert mich aber die Person, die vor mir sitzt. Und das kann ich ja mit meiner Recherche, die ich mache, auch wirklich nur begrenzt machen, weil es vielleicht nicht genug Material zu der Folge, zu der Person gibt, öffentlich. Und da ist meine Neugier dann auch extrem hoch. Was ist das für eine Persönlichkeit, die vor mir sitzt? Wofür interessiert sie sich? Was sind gerade die Probleme oder die Highs, die sie in ihrem Leben hat? Und das kann ich ja nun wirklich nur sehr begrenzt in der Vorbereitung machen. Und da ist meine Neugier dann immer extrem hoch, wenn ich dann wirklich mit der Person spreche und auf Aufnahme drücke.
Spannend. Wie kommst du an die Gäste eigentlich? Wie akquirierst du die? Hast du da eine Liste von Wunschleuten, die du schon immer gerne mal im Gespräch am Tisch oder zumindest online am Tisch sitzen haben wolltest? Wie machst du das?
Ja, es gibt eine Wunschliste, aber es kommen auch manchmal Zufälle in mein Leben. Ich glaube, den Job, den ich so ausübe, der bringt mir total viele Gäste auch in meinen Podcasts. Ne? Ich stehe ja auf den Bühnen oder vor der Kamera und lerne dadurch einfach viele verschiedene Frauen kennen und dann spreche ich die einfach an. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das könnte gut passen, dann spreche ich die an und frage sie, ob sie Lust hätte, in meinem Podcast zu kommen. Aber ich habe jetzt keine Roadmap oder sowas, dass ich sage, okay, ich möchte über das Thema mal sprechen, ich möchte mal mit der Spieleentwicklerin sprechen. Nee, das kommt alles irgendwie so ein bisschen zu mir und das ist auch sehr eng verknüpft mit meinen persönlichen Themen, die ich gerade habe. Zum Beispiel hatte ich jetzt im Herbst letzten Jahres eine krasse Cozy Games Phase. Ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin. Es hat mich einfach so gepackt. Vorher hatte ich gar nicht so viel mit Cozy Games zu tun, weil ich dann doch viel im Shooter-Bereich unterwegs bin. Und dann dachte ich, ich möchte einfach über Cozy Games sprechen und habe einfach mal gegoogelt, okay, welche Frauen beschäftigen sich denn mit dem Thema? Und habe eine angeschrieben, die dann sofort Ja gesagt hat. Das war dann Playful Dodo. Ja. Und das war eins meiner liebsten Gespräche. Ich glaube, 1:20 haben wir gequatscht und haben uns dann später noch einmal getroffen. Und das war einfach ein schöner Zufall, sage ich einfach mal. Und am Anfang des Jahres, letzten Jahres, hatte ich auch mental so ein paar Themen. Ich habe auch eine Therapie angefangen dadurch und dachte mir, als ich diese mentalen Themen hatte, immer wenn ich Videospiele gezockt habe, ging es mir gut. Also ich glaube, wir alle kennen das, alle Gamer kennen das. Wenn wir ein Videospiel zocken, dann sind alle Probleme mal kurz weg und plötzlich dachte ich so, woher kommt das eigentlich? Warum ist das so? Und dann habe ich eine Psychologin gefunden, die sich mit mir genau über dieses Thema interessiert hat. Also es ist bei mir ganz, ganz eng verknüpft mit meinen persönlichen Themen und kommt teilweise auch einfach so zu mir.
Übrigens, was ich beim Zuhören merke, dafür kann ich dir auch direkt noch danken, du hilfst in meiner Welt ganz wesentlich dabei, dass ich dieses Wort des Gamers neu und positiv besetze. Ich hasse eigentlich dieses Wort, ich finde das ganz furchtbar, weil die Assoziationen damit so schlimm sind in meiner Welt. Mir fällt natürlich sofort ein Gamergate und ich bin immer so ein bisschen komisch berührt, wenn Leute sich mir vorstellen auf einer Messe oder so und sagen, ja, ich bin ja auch Gamer, weil ich direkt... Ich verbinde damit einfach leider, weil das Erfahrungen sind, die ich machen musste in diesem Kontext, Menschen, die derart extreme und überzeugte Meinungen in Bezug auf das Medium haben, dass sie zum Beispiel anderen Meinungen oder Herangehensweisen an das Medium begegnen mit Aggressivität und Ablehnung. Und das sind Erfahrungen, die ich ganz oft machen musste und deswegen ist dieser Begriff für mich so belastet und ich bin immer skeptisch, wenn jemand sich, also ist auch unfair von mir, aber so ist das halt, wenn jemand sich vorstellt und sagt so, ja, ich bin auch Gamer, ist direkt so, wie bei Sims, wenn sich zwei Figuren unterhalten, dann ploppt über meinem Kopf so ein Minus auf, so ein Minus. Das hat mir nicht gefallen. aber jetzt, also ohne Witz, aber dieser Podcast von dir und die Art, wie du das machst und diesen Begriff neu belegst, das hilft mir tatsächlich, merke ich, diese Hürde zu überspringen.
Es ist total interessant, dass du das sagst. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ich mache aber ganz andere Erfahrungen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte über das Medium Games. Ich habe jetzt neulich erst wieder erzählt, ja, ich zocke und ich bezeichne mich dann auch selber als Gamerin. Und später in dieser Runde, in der ich mich neu vorgestellt habe, kam dann eine Frau auf mich zu und sagte, ich spiele auch so ein bisschen Animal Crossing. Und meine erste Reaktion war, du bist auch Gamerin, lass uns Freundinnen sein und lass uns darüber sprechen. Und wir haben noch eine halbe Stunde miteinander gequatscht. Also das sind die Erfahrungen, die ich mache und wo... Ich sage, da lege ich eine positive Bedeutung auf das Wort Gamer, Gamerin.
Ja, da hat das ja auch was, so was Verbindendes, so was Empowerndes, ja, ne, in diesen Momenten. Ich kenne es dann von Menschen, die das eben als Abgrenzung nutzen, auch als Form der Ablehnung dann und als Form von fast schon so einem Konservatismus. Deswegen schön, einfach nur am Rande, das wollte ich mal kurz anwenden, beim Zuhören ist mir das aufgefallen, dass du mir hilfst, diesen Begriff neu zu überlegen. Also das finde ich ganz toll. Ja, ja. Du hattest schon gesagt, da wollte ich nochmal kurz nachfragen, dieses eine Gespräch mit Playful Dodo, ganz fantastische Person, die war hier auch vor längerer Zeit mal zu Gast, dass das so ein Gespräch war, dass es dir besonders positiv in Erinnerung geblieben, beziehungsweise das fiel dir sofort ein. Kannst du noch mal näher erklären, weil das macht mich ganz neugierig, was in so einem Gespräch passieren muss, dass du danach rausgehst und sagst, okay, das war ein wirklich tolles Interview, das war ein wirklich tolles Gespräch, das gefiel mir richtig gut.
Oh, interessant. Da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Es geht weniger darum, das Thema akkurat darzustellen oder korrekt oder alles auf den Punkt zu bringen, alle Themen abzudecken. Bei mir geht es eher darum, kriege ich diese Verbindung zu einer Person hin? Haben wir es geschafft, auf eine Welle zu kommen? Dann sage ich, das war für mich wirklich ein richtig, richtig tolles Gespräch. Also haben wir nicht den gleichen Humor, also das ist, ne, da ist ja jeder unterschiedlich, das ist okay, aber haben wir es einfach geschafft, dass wir eine echte Verbindung zueinander aufgebaut haben? Und das habe ich bei wirklich sehr, sehr, bei den meisten, nee, bei fast allen eigentlich, nein. Du siehst, ich denke,
das alle erste Zeit, Mal, das muss jetzt stimmen, ja.
Also bei Playful Dodo ganz besonders. Und das zeigt ja auch die Zeit, die ich für diese Folge aufgewendet habe. Wir konnten einfach nicht mehr aufhören, miteinander zu sprechen. Mhm. Ich glaube, 1:20 ist die Folge. Mhm. Wir hätten locker 2 Stunden, 3 Stunden sprechen können, weil wir einfach so auf einer Welle waren. Und dann sprachen wir nicht nur über Cozy Games, sondern plötzlich driften wir ab in andere Themen. Es ist einfach eine tolle Verbindung, die ich zu ihr aufbauen durfte.
Mhm. Du hast auch schon, auch das nur am Rande, ich finde das ganz spannend gesagt, dass du viel bei deinen sonstigen beruflichen Engagements potenzielle Gästinnen kennenlernst, die du dann einlädst. Da will ich dich auch mal fragen, wie passt dieser Podcast und die ja auch aufwendige Arbeit daran eigentlich so in dein Arbeitsleben? Ich habe gesehen in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass du seit 2016 selbstständig berufstätig bist als Moderatorin, vor der Kamera und da eben im Rahmen von Messen, von Events und auf der Gamescom beispielsweise. Du machst da ganz unterschiedliche Dinge. Wie sieht denn jetzt gerade in deinem Leben aktuell eigentlich so einen Arbeitstag aus? Und ich meine das jetzt nicht in Frage von, okay, von 8 bis 10 Uhr, von 10 bis 12 Uhr, sondern was sind denn so die Töpfe, mit denen du hantierst tagsüber?
Also ich habe mehrere Berufe. Also zum einen ist es diese Moderation, die ich mache, oder auch journalistische Arbeit, die ich mache. Und dann bin ich aber auch Producerin. Also das ist so mein festes Standbein, sage ich mal. Da habe ich eine Teilzeitstelle, wo ich Videopodcasts produziere. Und dann habe ich noch den Podcast. Also es sind 3 Säulen sozusagen, die gerade sehr präsent sind in meinem Leben. Ja, und Säulen, wo das eine Herz mal mehr schlägt und dann auch mal weniger. Aber das ist wirklich phasenweise. Aktuell investiere ich viel Zeit in diese Producer-Tätigkeit, weil ich gerade sehr viel davon lerne. Sowohl technisch lerne ich total viel. Ich lerne viele neue Leute kennen. Und im letzten Jahr war das zum Beispiel sehr viel die Moderation und auch der Podcast. Und ich habe jetzt keine richtige Struktur. Ich mache den Podcast immer, wenn ich irgendwie Zeit habe. Dann sind da auch manchmal Pausen drin, die ich mir gönne. Es würde vielleicht ein bisschen anders aussehen, wenn ich auch durch diesen Podcast Geld verdienen würde. Ich generiere dadurch kein Geld. Ich habe erst gestern zu meinem Mann gesagt, der meinte nämlich zu mir, oh, du hast jetzt schon wieder einen Monat vorgeplant für deinen Podcast. Nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, das stimmt. Ich glaube aber, wenn ich dadurch Geld verdienen würde, dann würde es sogar nochmal anders sein. Aber aktuell ist das irgendwie eigentlich mein Beitrag an die Gaming-Welt. Und das kann ich nur machen, wenn ich da wirklich Zeit für habe.
Kurz zu dieser Arbeit als Producerin, kannst du das den Leuten mal ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet? Weil das ist so ein Wort, man hat da eine Vorstellung von, wenn das jemand sagt, und wenn man dann aber länger drüber nachdenkt, fürchte ich, merkt man, okay, keine Ahnung, was man jetzt eigentlich als Producerin eines Podcasts macht.
Im Prinzip bist du wie so eine Projektplanerin. Also du hast alle Strippen in der Hand. Du musst zusehen, dass der Drehtermin erstmal geplant wird, eingehalten wird, dass alle Menschen vor Ort sind, wenn der Dreh dann stattfindet. Dann bist du aber auch inhaltlich involviert. Also du schaust, wie kannst du jetzt so ein Videopodcast oder so ein Format eben nochmal auf ein neues Level heben? Was kann man denn eigentlich machen während dieser Aufnahme? Also du arbeitest zum einen inhaltlich und zum anderen bist du aber auch die Planerin um das ganze Projekt herum und du bist aber auch beteiligt an der Ausspielung. Also was das machen viele, ich sag mal, Sendeanstalten oder Agenturen oder Produktionsbuden, wer auch immer sowas besetzt, die machen das alle immer ein bisschen anders, dann später in der Ausspielung. Aber was ich auch mache, ist, ich veröffentliche die Podcasts auch. Also ich schaue, dass die hochgeladen werden, dass Thumbnails fertig gemacht werden. Also von vorn bis hinten sorge ich dafür, dass Content produziert wird und auch raus in die Welt geht.
Was macht dir daran so viel Spaß? Kannst du das festmachen an diesen ganzen, vor allem ja auch so orgalastigen Arbeiten?
Zum einen sind es die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist egal, was ich mache. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die für dasselbe Thema brennen wie ich, dann ist es mir erstmal egal, was es ist. Ich glaube, so kann ich es ganz gut zusammenfassen. Ich könnte auch irgendwo Holz schnitzen, wenn die Leute cool drauf sind, dann hätte ich da...
Nichts gegen Holz schnitzen. Ich habe letztes Jahr einen Tintenhalter geschnitzt. War ein schwerer Job.
Ja, also ich hoffe, du hattest gute Gesellschaft oder hast du das alleine gemacht?
Du, ich saß wirklich alleine mit einer Messersammlung auf dem Boden. Wenn da Nachbarn reingeguckt hätten, die hätten sofort die Polizei gerufen.
Ja, also es ist wirklich, das ist die Gesellschaft. Es muss die Gesellschaft stimmen, alles andere kommt dann auch irgendwie. Ich glaube, das macht mir am meisten Spaß. Und was mir auch Spaß macht, ist von den anderen zu lernen. Ich bin technisch jetzt nicht so versiert. Ich wurschtel mich immer irgendwie durch, auch bei meinen Podcasts. Ah ja, das klappt schon immer so mit dem Schnitt. Ah ja, das klappt schon irgendwie so mit dem Ton. Aber am Ende habe ich das ja nie gelernt. Und jetzt von Menschen auch was zu lernen, die da auch wirklich die Ausbildung gemacht haben und mir wirklich mal Dinge beibringen können. Guck mal, so musst du die Kamera einstellen, dass es irgendwie toll aussieht. Das gefällt mir total gut.
Dieser Podcast, Gamer by Heart, wie sehen denn die Zukunftspläne dafür aus? Du hast jetzt schon gesagt, es ist, fand ich auch mal ganz interessant zu erfahren, eine von drei Standbeinen etwa und eines, wo du, was die Priorisierung angeht, ja jetzt noch nicht so die Nummer eins dran schreibst. Du machst gerade andere Dinge und du hast ja auch erklärt, warum. Hast du das Gefühl, wenn du noch mehr Zeit in diesen Podcast investieren könntest, könntest du ein, weiß ich nicht, noch größeres Publikum erreichen? Weil wenn man so von außen drauf schaut, ich meine, du kennst die Zahlen, aber wenn man von draußen, von außen drauf schaut, scheint das ja noch wie ein kleineres Projekt zu wirken.
Ja, ja. Ah, sag du es mir. Also.
Ja, also ich höre erst mal deinen Gedanken zu. Ich habe natürlich auch Gedanken dazu, aber ja.
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, was in meinem Kopf schwirrt. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn jetzt eine Fee vorbeifliegt und die sagt, Steffi, du hast jetzt einen Wunsch frei, dann würde ich zu der Fee sagen, weißt du, was ich mir wünsche, liebe Fee, dass ich von diesem Podcast leben kann. Der macht mich inhaltlich so glücklich. Ich habe tolle Kontakte aufgebaut, die mich persönlich weiterbringen, von denen ich so viel gelernt habe. Wenn ich damit jetzt auch noch meine Miete bezahlen könnte, dann wäre das famos. Das wünsche ich mir. Was mir fehlt, um dahin zu kommen, ist, die Menschen zu erreichen, die das interessieren könnte. Ich bin jetzt keine Influencerin, die mit einer gewissen Community an den Start geht, die dann sagt, ja, okay, mich interessiert dieses Thema. Ich habe einfach nicht diese Reichweite, die ich aus eigener Kraft, von der ich zehren kann. Und deswegen ist es für mich entweder ein sehr, sehr langer Weg, aber ich hoffe, es geht nicht zu diesem Weg, dass ich sage, oh, ich glaube, ich muss das aufgeben. Es frisst dann doch zu viel Zeit, die nicht bezahlt ist. Ne? Mhm.
Also die Krux, die ich bei sowas immer sehe, auch aus eigener Erfahrung, ist, dass es unabhängig in meiner Erfahrung, jetzt nur persönlich gesprochen, unabhängig von der eigenen Reichweite, die man schon quasi von Anfang an mitbringt, eigentlich jedes Format irgendwie sein Publikum finden kann, auch ein großes Publikum finden kann. Allerdings, und das ist immer die Krux, wie gesagt, wenn man eine ganze Weile investiert und jetzt nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit und Arbeit. Und das ist das große, die große Herausforderung in meiner Erfahrung. Du weißt eben nicht, wann es soweit ist, dass Menschen das erreichen und dass da so eine kleine Welle losgetreten wird und es anfängt, sich von alleine durch mündliche Empfehlungen und so ein Kram zu vergrößern. Bis dahin musst du viel mehr Arbeit und Zeit reingeben, wie du eigentlich in Form von Geld zum Beispiel rausbekommst. Und das ist eben so ein Problem, weil du musst das ja erstmal machen. Und wir beide sind selbstständig und wir wissen, wie es ist. Man muss am Ende des Monats irgendwie das Geld für Miete und Co. reinbekommen. Und man kann sich nicht immer leisten, so viel quasi voraus schon zu geben, in der Hoffnung, dass es sich eines Tages rechnet. Und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich glaube, jedes Format und insbesondere auch dieses Format, das so wertvoll ist, gerade auch im deutschsprachigen Gaming-Podcast-Bereich, das hat so viel Potenzial. Aber ich fürchte, man muss da ganz lange reingeben, bevor sich das dann auch auszahlt. Und das ist halt das große Problem, weil das muss man erstmal machen.
Definitiv. Du, ich bewundere alle Menschen, die Content machen und dann auch ihre ganze Freizeit dafür opfern, die am Wochenende durcharbeiten neben ihrem 40-Stunden-Job und bis in die Nacht meinetwegen Videos für YouTube schneiden und all diese Menschen habe ich schon kennengelernt und irgendwann kam auch der Erfolg, ja. Ich bin so eine Person, Ich hab ja auch noch neben meinen Standbeinen ein soziales Leben. Ich habe eine kleine Familie. Ich habe einen 2-jährigen Sohn zu Hause, der auch meine volle Aufmerksamkeit braucht, wenn der Vater nicht da ist. Also zum Glück machen wir das 50-50. Aber ich kann es mir nicht leisten, am Samstag und Sonntag auch noch Zeit reinzubuttern, weil ich da ja noch so einen kleinen Stöpsel rumfliegen habe. Und das ist bei mir so ein bisschen die Problemstellung. Ich könnte natürlich auch sagen, ich setze mich abends hin, ne? wenn in der Familienzeit ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann kommen meine Hobbys mir auch dazwischen. Ja, ich habe so viele verschiedene Hobbys. Trotzdem möchte ich Gamer by Heart so lange machen, wie es mir noch Energie gibt. Und deswegen mache ich es jetzt einfach weiter. Und ich weiß nicht, für wie lange. Aber trotzdem ist der Traum in mir zu sagen, vielleicht kann Gamer by Heart ja zumindest mal einen Teil der Miete bezahlen. Das wäre echt schön. Das wäre echt eine schöne Wertschätzung.
Hast du denn irgendwelche konkreteren Pläne für die halbe oder ganze Zukunft, die du gerne umsetzen wollen würdest? Also, weiß ich nicht, Formate, konkrete Gäste, vielleicht aber auch zu sagen, so Leute, ich packe jetzt hier mal einen Steady-Link rein, weil das gibt's ja meines Wissens noch nicht. Also die Möglichkeit, dich via Crowdfunding zu unterstützen. Hast du da irgendwelche Gedanken schon dazu? Weil ich finde das ganz spannend, wenn ich dir so zuhöre, höre ich in der Stimme so eine Zerrissenheit raus. Zum einen so dieser Wunsch und auch diese Ambition zu sagen, okay, das wird was richtig Großes. So, da butter ich rein. Zum anderen aber auch diese vielleicht Skepsis, dieses so, okay, ich weiß nicht, wie lange ich das eigentlich noch machen möchte. Ich finde das ganz spannend, dass zumindest so klingt es.
Du kannst wirklich sehr, sehr gut zuhören.
Ich gebe alles.
Es ist eine Zerrissenheit, Dom. Es ist wirklich eine Zerrissenheit, die auch mit Traurigkeit begleitet ist. Mhm. So ein bisschen, vielleicht kennst du das selber ja auch, dieses Gefühl. Ich habe Visionen für mich in meinem Kopf. Manchmal traue ich mich nicht so wirklich, sie auszusprechen, weil sobald du es aussprichst, ist es so ein bisschen ein Auftrag an sich selber, das ja auch machen zu müssen. Ich wünsche mir für Gamer by Heart eine... Es ist so schwierig, das zu beantworten, weil ich innerliche Blockaden, glaube ich, auch habe. Ach, weißt du, ich sag's jetzt einfach mal. Ich wünsche mir eigentlich um Gamer by Heart ein Team an Menschen, die mit mir zusammen an diesem Projekt arbeiten. Ich wünsche mir, dass Gamer by Heart auch offline stattfinden kann. Dass wir zum Beispiel auf so einer Gamescom Folgen aufnehmen können, ja, wo ich mit verschiedenen Frauen sprechen kann. Ich wünsche mir für Gamer by Heart noch mal mehr ein Format, wo ich Spiele präsentieren kann, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich zum Beispiel habe ja philippinische Wurzeln und schaue auch immer, hey, was kommt denn aus dem philippinischen Raum? Ne? Weil wir dort sehr, sehr talentierte EntwicklerInnen haben, die ganz fantastische Spiele machen. Ich möchte das noch mehr Spiele präsentieren, die die Leute noch nicht kennen, und ich möchte die Zeit dafür haben, diese Spiele auch wirklich anzocken zu können. Und ja, ich wünsche mir für Gamer by Heart, dass es noch regelmäßiger kommt. Ich bin ja gerade im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mhm. Ich würde mir wünschen, jede Woche etwas präsentieren zu können. Und das sind nicht nur Interviews, das ist ein Mix aus Interviews, aus Spielen, die ich vorstelle. Ja, sowas wünsche ich mir, glaube ich.
Und ich wünsche mir, dass du bei all dem immer noch auch die Gesundheit im Blick behältst. Also ich glaube, du machst das schon alles komplett richtig, aber das ist sowas auch aus eigener Erfahrung, ne? Wenn man dann diese Pläne hat und diese Wünsche, manchmal vergisst man dann, dass man ja auch selber die Grenzen hat, die man respektieren muss. Wie gesagt, eigentlich spreche ich gerade mehr mit mir als mit dir, aber man kann es nicht oft genug sagen.
Ja, du hast recht, aber ich bin da eigentlich ganz gut. Also wo finde ich denn hier Holz? Da? So. Also gesundheitlich bin ich da immer ganz gut dabei und bin auch immer dabei, vorzusorgen mit Ingwer und Zitrone. Aber es geht natürlich auch um andere Seiten der Gesundheit. Also da bin ich auch, glaube ich, in einem guten sozialen Netz, würde ich sagen. Und habe immer Menschen in meiner Umgebung, die mir gut zusprechen, die mich unterstützen, auch dabei. Ich mache sehr viel alleine bei Gamer by Heart, aber es gibt trotzdem, ne, speaking of, das Team, was ich mir wünsche, trotzdem Menschen in meiner Umgebung, die mir ab und an mal aushelfen, und da bin ich sehr, 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 sehr glücklich drüber. Aber jetzt interessiert mich das auch mal. Bitte? Für, okay, cool. Was? Ich schicke dir jetzt mal eine Fee rüber.
Ja.
Sag du doch der Fee mal, was du dir für OK Cool wünschst.
Oh ja, das ist gar kein Problem. Da habe ich eine ganz konkrete Vorstellung, und die habe ich hier auch in der Vergangenheit hier und da schon mal geteilt. Das wird die langjährigen Hörerinnen und Hörer nicht überraschen. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich ganz getreu meines Lebensmottos hier, wie heißt es? Aim for the stars, und im Zweifelfall triffst du zumindest den Mond. Den großen Wunsch und auch die konkrete Vorstellung, hab das schon visualisiert, bin bereit, Köfferchen stehen hier, es kann losgehen. Lass es dreistöckig sein, ein dreistöckiges Gebäude zu mieten und da, weiß ich nicht, 20, 25 Journalistinnen und Journalisten zu beschäftigen, die Okay Cool als wirklich journalistische Marke in allen möglichen Formaten produzieren, stärken, vertreten und wirklich Spieljournalismus machen, den es so noch nie gegeben hat. Das ist die konkrete Vorstellung. Ich habe quasi auch vor Augen, wie ich die Plakette Okay Cool Verlagsgebäude unten an die Eingangstür dranhämmere und sage so: Da sind wir angekommen, Leute. Das ist der Wunsch. Und das Schöne ist, ja, also das wirklich Schöne ist, in mir existiert das Wissen, dass das ein recht unwahrscheinliches Szenario ist. Aber das Schöne ist, ein sehr viel größerer Teil glaubt fest daran, dass das passiert. Und das ist eine wahnsinnige Motivation. Manchmal ist es ein bisschen auch too much, weil ich dann wirklich auch hier auf der Couch sitze um 18.30 Uhr und mir denke, warum ist es noch nicht so weit? Warum ist da noch kein Verlagsgebäude? Aber es ist eine Form von Motivation, die ich sehr wertschätze. Und ich bin froh, so eine Form von Naivität auch für mich zu haben und daran auch zu glauben. Und wie gesagt, während ich es schon ausspreche, denke ich mir, nee, wieso naiv? Daran arbeite ich ja. Das wird ja eines Tages passieren. Also das ist der Wunsch. Liebe Fee, viel zu tun. Los geht's.
Ich bewundere, dass deine... dass deine motivierte, hungrige Stimme so laut ist in deinem Kopf. Und die andere, die sagt, Mensch, das wird nicht. Nee. Wie machst du das? Also der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass diese zweifelnde Stimme in mir viel, viel lauter ist aktuell.
Ja.
Wie schaffe ich es, dass sie leiser wird? Was machst du?
Also ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob das so empfehlenswert ist, aber es ist in mir eine große Portion Trotz, aber noch viel mehr Wut. Es gibt ganz viel, was ich da draußen sehe, an spieljournalistischen Angeboten vor allem, aber auch insgesamt im Journalismus, was ich für nicht gut halte. Also was Prozesse angeht, was die Ergebnisse angeht, was die Herangehensweise angeht. Und da kocht in mir wirklich eine Wut. So eine richtige Wut, dass ich mir denke, ich muss was mit dieser Wut machen. Und diese Wut wird dann zur Motivation, selbst ein Angebot zu schaffen, das in meinen Augen irgendetwas besser macht. Und das ist auch ziemlich verfehlt, weil ich meine, ich mache auch viele Fehler, um Gottes Willen, und das ist alles andere als das perfekte Angebot, aber es ist eine Motivation, die für mich funktioniert und die auch Zweifel ganz schnell beiseite schiebt. Dieses Konzept zu sagen, ich habe eine Idee, ich mache das einfach mal und arbeite daran im laufenden Betrieb weiter, das funktioniert für mich wirklich gut, weil es dieser Frustration Raum gibt. Und wenn ich das nicht machen würde, das kreativ quasi auf diese Weise zu verarbeiten, dann würde ich ganz schön griesgrämig, glaube ich, hier rumsitzen und mir denken, oh, mich nervt das alles, warum ist das alles so? Und deswegen, also das ist, glaube ich, der Grund. Wut und Frustration.
Ich glaube, dass das gar nicht so ein schlechter Tipp ist, weil meine Therapeutin mir gesagt hat, ich habe ein großes Problem damit, Wut rauszulassen.
Ja.
Ich schluck die immer runter, die Wut, seit ich ein kleines Kind bin. Also das brauchen wir jetzt alles nicht aufarbeiten. Aber es könnte sich lohnen, diese Wut, die ich ja jetzt in der Therapie auch versuche, mehr rauszukitzeln, dann mal zu kanalisieren und das auch zu nehmen, um genau diese Stimme, die bei mir nochmal sagt, haha Steffi, das schaffst du sowieso nicht, ein bisschen leiser zu bekommen.
Ja, das habe ich auch in meiner Therapie vor ein paar Jahren, die ich gemacht habe, gelernt, ein ganz neues Verhältnis zu Wut, weil Wut im Grunde, das wurde mir damals so mitgegeben und das finde ich total einleuchtend, eigentlich nur das Gefühl ist, dass man spürt, wenn man den Eindruck hat, eine persönliche Grenze, die man in irgendeinem Bereich aus irgendeinem Grund gezogen hat, überschritten oder missachtet wird. Also wenn man das Gefühl hat, etwas, was einem persönlich wichtig ist, was eben zur eigenen persönlichen Grenzziehung gehört, wird überschritten, missachtet, dann ist Wut das Gefühl, was einen darüber informiert. Und das ist ja dann eigentlich was total Gesundes, weil es ja dir sagt, du hast Grenzen gezogen, dir sind Dinge wichtig und die werden missachtet. Und das ist ja, das ist, glaube ich, deswegen auch ein, es ist ein gutes Gefühl. Also ich bin lieber wütend als traurig. Also das ist, weil Traurigkeit hat sowas Lähmendes und das ist auch wichtig und um Gottes Willen, ich bin auch regelmäßig traurig, aber es hat was Lähmendes. Ich zumindest liege dann da, spiele traurige Spiele, höre traurige Musik, aber kann damit nichts anfangen. Ich bin dann einfach nur traurig. Aber Wut ist dieses Gefühl, was mich um 1 Uhr nachts lachend aufstehen lässt, an den Schreibtisch gehen lässt und mich sagen lässt, so Leute, jetzt mache ich mal was richtig Geiles.
Obwohl Trauer für mich ja auch wirklich ein super Ventil ist. Also ich bin ja nicht die Person, die sich dann so einigelt in einem Spiel oder auf der Couch oder so, sondern wenn ich trauere, dann richtig laut. Also ich kann auch mal so richtig laut rausheulen, was mich gerade beschäftigt und danach fühle ich mich so gut. Aber vielleicht ist es auch eine Mischung aus Wut und Trauer teilweise, ne? Je nachdem, worüber man gerade trauert, eine Freundschaft geht zu Ende, kann man ja auch drüber wütend sein. Und dann heule ich einmal so alle Wasserfälle raus, die ich habe, und danach geht es mir so richtig gut.
Ach, das ist beneidenswert. Da sind wir wieder. Da schließen wir einen Kreis. Beneidenswert. nee, aber das meine ich ganz ernst. Ich habe dieses Angebot, wie gesagt, da kommen wir nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück, von dir gesehen, den Podcast, und mich so gefreut, diese Welt jetzt entdeckt zu haben. Und zum einen wollte ich dich hier unbedingt einladen, um mehr von dieser Welt zu erfahren und wie dieses Angebot entsteht. Und das habe ich jetzt gelernt. Und zum anderen hoffe ich natürlich auch, dass die Menschen da draußen sich denken, Moment mal, davon habe ich ja auch noch nichts gehört, und sich das mal anhören und sich denken, Moment mal, da bleibe ich doch direkt. Das würde ich dir wirklich von Herzen wünschen, weil wie gesagt, das möchte ich unbedingt nochmal mitgeben. Die Arbeit, die du da machst, ist nicht nur wichtig, sondern auch wirklich toll.
Dankeschön. Und ich möchte auch noch mal ein kleines Sternchen anfügen.
Oh, bitte.
Ja, es ist Gaming aus weiblicher Brille, aber trotzdem sind alle Männer und alles dazwischen auch eingeladen, diesen Podcast zu hören, weil ich mache den nicht nur für Frauen, für Flinterpersonen und alle, die sonst nicht gehört werden in der Gaming-Welt, sondern ich mache diesen Podcast wirklich für alle. Und ihr Männer da draußen, ihr könnt auch sehr, sehr viel daraus ziehen. Ich verspreche es.
Ja, ja. So Leute, schreibt euch das hinter die Ohren, links und rechts. Ich werde es kontrollieren, ob es da auch wirklich steht. So. Und dir danke ich ganz doll für deine Zeit und das Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ich könnte es ständig jetzt nochmal unterstreichen und wiederholen, aber ich glaube, es ist eh klar. Ich fand das ganz toll und wertvoll, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich fühle mich immer noch sehr geehrt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Schön.
Auch, dass wir über Wut und Trauer gesprochen haben, siehst du mal.
Und apropos Wut und Trauer, danke außerdem an die Technik. Hoffentlich, ja, dass jetzt alles geklappt hat, das ist ja jetzt das Spannende. In dem Moment jetzt, wo wir noch sind, reden wir und nehmen an, es hat funktioniert. Aber
ja,
ob es wirklich so ist, werden wir herausfinden, ihr da draußen auch. Wenn diese Folge nämlich in euren Ohren sich gedreht hat, dann hat es geklappt. Wenn nicht, dann haben wir zwei einfach ein schönes Gespräch geführt. War auch
genau
toll. So, hier ist er wieder, Gegenwartsdom, beziehungsweise nach dem Gespräch. Dom, vielen herzlichen Dank an Stefanie Langer für ihre Zeit und an euch da draußen natürlich auch, liebe Menschen, für eure gespitzten Ohren. Ich habe Gamer by Heart verlinkt in der Folgenbeschreibung als Service für euch, Spotify und YouTube jeweils, je nachdem, ob man Lust auf das Video hat oder nur MP3. Ich kann, wie gesagt, dieses Programm und das Angebot von Stefanie nur von Herzen empfehlen und habe auch dieses Gespräch als sehr angenehm und auch bereichernd für mich persönlich empfunden. Apropos bereichernd, erlaubt es mir abschließend noch einen kleinen Hinweis loszuwerden. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr noch mehr von Orky Cool wollt, Supporter zu werden via Steady. Da könnt ihr einen Fünfer im Monat reinschmeißen in den Korb und bekommt als Dankeschön zurück nicht nur warme Herzen, weil ihr unabhängigen Spielejournalismus unterstützt und fördert, sondern bekommt außerdem jeden Dienstag und Freitag extra und weitere Folgen aus dem Portfolio unserer und meiner Arbeit. Das sind Spielebesprechungen, Reportagen, Diskussionsformate und vieles mehr. Guckt euch einfach mal an. Ist ebenfalls verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und damit arrivederci und bye bye.